Irmgard Keun. Vielleicht erinnern Sie sich, das ist die Schriftstellerin, die in Berlin vor 100 Jahren gelebt, geschrieben, geliebt und gearbeitet hat. Das Kunstseidene Mädchen, das ist das Buch, das vielleicht am stärksten unser Bewusstsein heute geprägt hat von ihr. Wir hatten hier auch nicht vor allzu langer Zeit eine Lesung auf Radio 3. Und jetzt wollen wir über ein weiteres Buch von Irmgard Keun sprechen, bei dem es sich lohnt, es wieder zu lesen, es wieder zu hören nach Mitternacht. Wir haben auf Radio 3 heute eine Lesung dazu gestartet. Ein kleiner Ausschnitt.
Einen Briefumschlag macht man auf und zieht etwas heraus, das beißt oder sticht, obwohl es kein Tier ist. Heute kam so ein Brief von Franz. Liebe Sanna, schreibt er mir, ich möchte dich noch einmal sehen, darum komme ich vielleicht. Ich konnte dir lange nicht schreiben, aber ich habe oft an dich gedacht, das hast du sicher gewusst und gefühlt. Hoffentlich geht es dir gut. Viele herzliche Grüße, meine liebe Sanna. Dein Franz.
Camilla Rentsch
geliest. Was ist mit Franz geschehen?
War ich etwas zu früh, Entschuldigung. Camilla Rentsch geliest nach Mitternacht von Irmgard Keun, ganz neu in unserer Lesung auf Radio 3. Und auch meine Kollegin Katharina Döbler hat das Buch wieder gelesen. Katharina, wann genau ist das Buch denn entstanden, nach Mitternacht?
Sie hat es richtig geschrieben dann 1936, als sie ins Exil gegangen war. Aber das Material hat sie sicher vorher schon gesammelt, das merkt man auch. Und das Buch wurde dann in dem Exilverlag, dem deutschen Exilverlag Querido in Amsterdam veröffentlicht. Und es wurde wirklich auch ein Riesenerfolg, also außerhalb Nazi-Deutschlands natürlich. Ne?
Irmgard Keun, bitte bring uns doch nochmal alle auf denselben Stand. Was war das für eine Frau, eine Schriftstellerin?
Also sie war Jahrgang 1905 und ist in Köln aufgewachsen, hat sich als Schauspielerin versucht, also sie hatte schon immer so einen großen Drang in die Öffentlichkeit. Und dann schrieb sie mit Mitte 20 tatsächlich zwei Bestseller hintereinander, nämlich eben Gilgi, eine von uns, und das Kunstseidene Mädchen, die Anfang der 30er erschienen und dann auch gleich ein Riesenerfolg wurden. Aber den Nazis hat das natürlich nicht gepasst, ne? So emanzipatorische Geschichten, freche Frauen. Für die Nazis war das Asphaltliteratur, zersetzende Asphaltliteratur. Und Irmgard Keun kam auf die schwarze Liste. Und dann machte sie einmal auch in einem Café sich ein bisschen lustig über die Verbrechervisagen von Obernazis. Und ich sagte, man kann die von Schwerverbrechern wirklich nicht unterscheiden. Und dann wurde sie prompt auch von der Gestapo abgeholt. Und übrigens, diese Szene, also diese Gestapo-Szene, findet sich in dem Buch wieder, wo dann auch eine ganze Reihe von Denunzianten aufmarschieren im Dienstzimmer der Gestapo und ihre säumigen Mieter und ihre missliebigen Nachbarn und so hinhängen. Klammer zu. Also das gehört eben auch zur Geschichte der Irmgard Keun. Sie hat also dann im Exil gelebt in Belgien und hat das Buch geschrieben. Und da lebte sie zusammen mit Josef Roth, der da auch unterwegs war. Also die beiden lebten zusammen, sie arbeiten zusammen, sie tranken auch viel zusammen. Und 1938 hat sie dann Josef Roth verlassen und wurde auch von ihrem Ehemann geschieden, der noch in Deutschland geblieben war. Und ging dann zu ihrem anderen Langzeitgeliebten Arnold Strauss, der in die USA emigriert war. Aber das Leben als Arztgattin, das war nichts für sie, also dort. Und dann ist sie wieder zurückgekommen und saß dann plötzlich 1940 in Holland fest und hatte, die Deutschen waren da, ne? Also sie hatte irgendwie keinen Ausweg. Hat sich dann, also da gibt es verschiedene Geschichten von ihr, sie war immer gut darin, so ihr Leben zu dramatisieren, also so auch fiktionalisieren. Also eine Geschichte ist, es war ein Wehrmachtsoffizier, die andere Geschichte ist, er war ein SS-Mann. Jedenfalls hat sie ihn um den Finger gewickelt und er hat ihr einen falschen Pass besorgt und sie ging zurück nach Deutschland. Also jedenfalls ging sie tatsächlich zurück nach Deutschland und lebte da unter ihrem Ehenamen Charlotte Tralo, das war ihr zweiter Vorname. Und da ist sie auch geblieben bei ihren Eltern und hat die Nazi-Zeit so irgendwie überstanden. Aber es war natürlich so ein ziemlich schlimmes, für sie sehr schlimmes, erzwungenes Verstummen. Es war ein Stillhalten müssen, also auch wie bei Marie-Louise Fleißer, es war ja ähnlich tragisch. Und nach dem Krieg war sie komplett vergessen. Sie hat dann nochmal einen Roman geschrieben, so einen Heimkehrerroman, der aber auch niemandem gefiel. Und 50er Jahre, restaurativ, ne? Diese ganze Stimmung da. Also ihr frecher Ton, ihre Bücher, ihre Art auch zu sein, die passten da überhaupt nicht rein. Und sie war auch inzwischen alkoholkrank, tablettensüchtig. Und ja, also es war irgendwie eine schwierige Existenz. Und 1970, in den 70er Jahren, dann wurde sie wiederentdeckt. Und seitdem sind ihre Bücher wirklich Longseller, ne?
Lass uns über Nach Mitternacht sprechen. Was ist denn so besonders an diesem Buch, dass es wieder und immer noch gelesen wird?
Also für mich ist es wirklich eine der gelungensten Satiren über das Leben in einer Diktatur, das ich kenne. Also wir kennen ja so Exilliteratur, zum Beispiel Klaus Mann, ne? Das ist immer so ein bisschen mit so einem hohen Ton und so ein bisschen lamoyant. Mhm. Und bei Erika Mann ist es immer dieses aufklärerisch Aufgeregte. Aber das Buch ist ganz anders, weil es ist wirklich auch sehr unterhaltsam. Es ist wirklich witzig und es schildert sehr böse, sehr genau und sehr detailliert den Alltag in der Nazi-Zeit. Und zwar aus der Sicht von einer ziemlich jungen Frau. Das hat man ja auch gehört vorhin, ne? Also es ist eine junge Person. Es ist auch ein bisschen tragisch, es ist illusionslos. Und diese Ich-Erzählerin, die ist unbedarft, das ist eine 18-Jährige, die immer behauptet, sie würde überhaupt nicht richtig verstehen, was da geredet wird. Es wird sehr viel geredet in diesem Buch. Aber die Autorin hat natürlich das genutzt, ne? Also diesen pseudonaiven Ton genutzt, um das Ganze noch viel besser entlarven zu können. Und diese wahnsinns wirklich Dialoge an Kneipentischen und in den Hauseingängen und in den Salons, das ist, es ist wirklich irgendwie einprägsam. Es macht richtig Spaß und man hat immer das Gefühl, man kennt das, man hat das schon mal irgendwo gehört bei irgendwelchen Leuten. Und gleichzeitig ist es auch so, dass es also nicht nur dialogisch ist, sondern es gibt auch wirklich Momente, die sehr, sehr poetisch sind, sprachlich. Also wo das wirklich auch in der Metaphorik irgendwie ganz, ganz fein ist und ganz besonders.
Und worum geht's? Also was ist die Handlung? Was geschieht da drin?
Also diese Erzählerin Sanna, das ist die Tochter eines Weinbauers von der Mosel. Und sie lebt dann eine Zeit lang bei ihrer Nazi-Tante in Köln, die wiederum überhaupt nicht amüsiert ist, dass Sanna und ihr Sohn was miteinander anfangen. Weil der Sohn ihr dann auch kein Geld mehr gibt und heiraten will. Und es findet sie alles ganz furchtbar. Und sie verpfeift dann mal eben ihre Nichte bei der Gestapo. Da kommt diese berühmte Szene ins Spiel. Und dann flüchtet sich Sanna nach diesem Erlebnis eben zu ihrem Stiefbruder nach Frankfurt. Und der Stiefbruder ist ein erfolgreicher Schriftsteller gewesen. Aber unter den Nazis darf er halt nur noch angepassten Mist publizieren und weiß auch gar nicht, wie er das irgendwie finanziell alles hinkriegen soll. Und dieser Zirkel in Frankfurt, das ist dann auch wieder so eine sehr, sehr interessante Runde. Da gehören Juden dazu und einer der Protagonisten ist ein versoffener und ziemlich zynischer Journalist mit Publikationsverbot. Der hat so auch einige Züge von Josef Roth, also man kennt da schon manches wieder. Und dann gibt es noch eine Freundin, die heimlich einen Halbjuden liebt und dann gibt es eine unglückliche Schwägerin und dieses ganze Personal, das bietet wieder irgendwie, ne? So eine, man hat irgendwie wirklich im Ohr, wie die Leute damals womöglich geredet haben. Das ist natürlich auch die Nazi-Sympathisanten, übrigens auch jüdische Nazi-Sympathisanten kommen zu Wort und fanatische Hitler-Verehrer und Verschwörungstheoretiker, wie man heute sagen würde. Also so diese esoterische Spinner, die irgendwie in Hitler irgendwie Lichtgestalt sehen. Es kommen SS-Leute vor, SA-Leute, die Rivalität miteinander. Also der Roman läuft zur Hochform aus, als er dann die Auswirkungen eines Hitlerbesuchs in Frankfurt dann aufgreift. Also da ist man dann in der Kneipe und dann wird es in den Nachwehen dieses großen Ereignisses wird dann auch wieder viel geredet, gefeiert und gesoffen.
Jetzt noch zum Schluss, Katharina, eine kurze Frage. Siehst du aktuelle Bezüge in dem Roman, in dem Buch?
Ja, also ehrlich gesagt, ich habe im Moment wirklich Angst, was derzeit an irrationaler und destruktiver Politik auf uns zukommt. Ne? Also in den USA und auch in Europa und auch hier. Und wie Coyne diese Figuren schildert, die sie ja nach ihren eigenen Erfahrungen geformt und gezeichnet hat, da erkennt man schon einiges wieder. Also dieses Irrationale, diese fanatisierte Feindseligkeit gegen das vermeintlich Andere. Und auch die schlichte Niedertracht, also andere zu denunzieren, um sich einen materiellen Vorteil zu verschaffen oder auch aus Rache. Also diese Art von Menschen, die da zu Wort kommen. Ne? Man hat das Gefühl, die kommen langsam wieder mal so hier auf uns zu. Und man hat, also ich habe wirklich Angst, das systematisiert sich wieder. Und deswegen finde ich das Buch auch sehr, sehr geeignet, um einfach bestimmte Dinge zu erkennen.
Katharina Döbler hat für uns Nach Mitternacht von Irmgard Coyne wieder gelesen. Und Sie können sich den Roman oder das Buch auch ganz vorlesen lassen von Camilla Rentschke in der Lesung auf Radio 3. Morgen um 13.30 Uhr senden wir dann schon die zweite Folge und alle Folgen finden Sie auch rund um die Uhr dann auf radio3.de. Vielen Dank.